Ich lese uns zum heutigen Karfreitag einige Verse aus Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergebung willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Der Predigttext für heute steht in Matthäus 27, die Verse 31 bis 56. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ja auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben, soweit Ihnen das möglich ist. Geliebter Vater, wir stehen jetzt in dieser Stunde vor dir und können dir einfach nur von ganzem Herzen danken. Danken und staunen über das und für das, was du getan hast. dass du deinen einzigen Sohn, unseren Herrn Jesus, nicht verschont hast, sondern zum Opfer und zur Tilgung der Schuld für die vielen gegeben hast. Und darüber rühmen wir dich und beten dich an, loben dich an. Und wollen wir das sagen, dass uns das wichtig ist, dass gerade auch an diesem Tag und in diesen Tagen, die vor uns liegen, uns das nicht zur Gewohnheit wird, zur Wiederholung, sondern dass wir das immer wieder neu erfassen, welche Liebe du zu uns hast und was dir an uns liegt und dass du dich für uns gibst, so vollumfänglich und hinein in den Tod, um durch deine Macht und deine Kraft Erlösung zu schaffen. Auf eine Art und Weise, wie wir es nie verstehen können, nie erfassen können. Schenk uns Glauben und Vertrauen und dieses Erfassen dessen, was du für uns getan hast. Dass alle Schuld vergeben ist, dass der Weg frei ist, dass Gnade und Erlösung auch über unserem persönlichen Leben stehen darf und dass wir nicht mehr abhängig sind von der Macht anderer, die über uns verfügen wollen, sondern uns in deinen Schutzraum hineingeben dürfen, dir vertrauen, für dich leben, dich lieben und dir dienen. Darüber rühmen wir dich, loben dich und beten dich an. Amen.
Nein, das war kein normaler Tag. Das war ja auch kein normaler Ort. Das war auch kein normales Ereignis und schon gar nicht eine normale Person. Dieser Karfreitag, dieser Hügel Golgatha, diese furchtbare Hinrichtung, die da an Jesus Christus vollzogen wurde. Normal war das auf gar keinen Fall. Und normal, das kann man schon daran sehen, war das nicht, weil die biblischen Berichterstattungen uns das deutlich zeigt, dass an diesem Tag Dinge passiert sind, die an normalen Tagen, an normalen Orten, bei normalen Ereignissen und normalen Personen eben nicht passieren. Dass mal eben da für 3 Stunden das Licht ausging, das war eben nicht normal. Dass da mal eben nach dieser eigenartigen Hinrichtung der große Tempelvorhang zerriss, das war eben nicht normal. Dass da anfing zu wackeln, als er gestorben ist und dass dann später sogar noch Tote auferstanden sind, das war eben nicht normal. Es war eben kein normaler Ort und kein normaler Tag und kein normales Ereignis und keine normale Person. Aber die Deutung dafür, was denn so anders war an diesem Ort, an diesem Tag, an dieser Person, an diesem Ereignis, das kriegen wir erstaunlicherweise hier ja in Matthäus 27 gar nicht mit. Die Deutung des Tages, die Deutung des Ortes, die Deutung des Ereignisses, die Deutung der Person. Was machen wir denn damit? Wir haben 3 Varianten. Variante 1, wir gehen in die Vergangenheit. Wunderbar, eindrücklich gelesen, danke. Jesaja 53, genau das ist es. Wir stehen davor vor einem jahrhundertealten Dokument und sagen, das ist ja der pure Wahnsinn, wie uns da das erklärt wird, was dann Jahrhunderte später stattfinden soll. Bis in die Einzelheiten hinein sehen wir das und denken, da kriegen wir eine Interpretation, was an diesem Tag, was an diesem Ort, was in diesem Ereignis, was in dieser Person passiert ist. Der lebendige Gott, der Allmächtige, schickt seinen Gottesknecht, schickt seinen einzigen Sohn auf diese Erde und lässt ihn die gesamte Schuld des Universums tragen, stellvertretend, damit wir raus sind, damit wir gerettet sind, damit wir leben können. Was für eine eindrückliche Interpretation in der Vergangenheit. Wir gehen in die Gegenwart, in die Zeit von Jesus. Das ist die 2. Möglichkeit. Und entdecken, dass er das selbst genau so gesagt hat. Wenige Tage bevor das passiert ist, hat er es nochmal eindrücklich gesagt. Wenige Tage bevor er aus Jericho hinaufmarschiert ist nach Jerusalem, um dort zu sterben, hat er es gesagt, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für die vielen. Und genau das hat er getan. Das ist die Interpretation, das ist die Deutung, das ist das Verständnis für das, was uns hier in Matthäus 27 und den Paralleltexten beschrieben wird. Wir haben also eine wunderbare Hilfe für diesen Ort, für diesen Tag, für dieses Ereignis und für diese Person. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und natürlich auch in der Zukunft von diesem Tag aus gesehen. Denn es sind nur wenige Jahrzehnte später, dass der Apostel Paulus dann im Korintherbrief es einmal so ausdrücken kann, das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die wir vor Gott gilt. Also habe ich doch eine Deutung. Ich habe eine Interpretation für diesen Tag und für diesen Ort und für dieses Ereignis und für diese Person. Das ist es. Ja, das ist es. Und so gehen wir diesen Tag an. Und so sind wir heute zusammengekommen. Natürlich wissen wir um das Grauen an diesem Tag. Natürlich. Und man kann auch 2000 Jahre später es kaum aushalten, was da passiert ist in diesen Stunden an diesem Karfreitag vor rund 2000 Jahren. Das Grauen der Hinrichtung, das Grauen des Sterbens, das Grauen des Todes mit allem, was dazugehört. Ja, das ist nicht easy und locker. Richtig, das stimmt. Ja, wir spüren etwas von der Macht der Sünde, von der Macht des Gerichtes und von dieser unglaublichen Kraft des Todes. Richtig. Ja, und wir haben es gesungen, den Liedern. Das bleibt nicht weit, weit weg. Das bleibt nicht nur universal. Es rückt zum Wir zusammen, es rückt ins Ich hinein. Ich bin der Verursacher für das, was da passiert ist. Ich und das, was meine Person ausmacht. Und deswegen, ja, ist der Tag nicht eben mal so locker flockig. Aber es ist kein Tag der Depression. Es ist kein Tag der Dunkelheit. Es ist kein Tag, an dem wir irgendwie nach unten uns konzentrieren. Es ist ein Tag, wo Menschen, die an Jesus Christus glauben, mit großer Dankbarkeit und tiefem Glück zusammenkommen, um diesen Gott zu ehren, der das uns in Jesus Christus geschenkt hat. Das ist unsere Hoffnung, das ist pures Leben, das ist die absolute Zukunft und deswegen steht über diesem Tag der Lobpreis und das Glück und unsere Hingabe und ich bleibe dabei, der angelsächsische Bereich hat es einfach besser als wir mit unserem nicht verständlichen Karfreitag. Ja, wenn die da sagen, sie kommen zum Good Friday zusammen, da ist allein schon darin eine ganz andere Botschaft. Und wir haben diesen guten, diesen außergewöhnlichen, diesen besonderen Freitag, an dem wir ihn preisen über diesen Zeitpunkt und über diesen Ort und über dieses Ereignis und über diese Person. Und so lesen wir Matthäus 27. Und wenn ich so Matthäus 27 lese, dann sehe ich natürlich da Jesus in diesem Text, das ist ganz klar. Jesus, wie er da gekreuzigt wird. Und ich bin dankbar für diese dezente Darstellung der Evangelisten in allen vier Evangelien, was das eigentliche Kreuzesgeschehen bestimmt. Stellen Sie mal vor, heute würde die Kreuzigung dargestellt werden. Das war ja furchtbar in unserer Visualisierungswahnwelt. Ganz, ganz schlicht und schon, das haut uns fast raus. Beschreiben Sie es, wie Sie diesen Jesus da auf diesen Hügel geschleift haben und ihn eben an dieses Kreuz genagelt und ihn da aufgerichtet haben. Das reicht. Mehr brauchen Sie gar nicht zu wissen. Das reicht absolut. Und von ihm selber erfahren Sie ja im Matthäus-Evangelium relativ wenig. Wir haben ja die anderen Evangelien, Markus, Lukas, Johannes, mit verschiedenen Kreuzesworten. Ja, aber Matthäus ist da ganz zurückhaltend. Er nimmt nur in Anführungszeichen den von uns schon zitierten 22. Psalm auf. Und vielleicht haben die Ausleger recht, dass sie sagen, wenn Jesus angefangen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen mit Psalm 22, dann ist der Anfang dieses Zitats dessen, dass er diesen Psalm als solchen gebetet hat, dass er Pate stand für all das, was da war. Und wenn wir den 22. Psalm Anfang dieses Gottesdienstes teilweise gebetet haben, dann wissen wir etwas von dieser prophetischen Erfüllung dieser Worte in Jesus. Ja, so stehen wir da. So stehen wir da und versuchen den Matthäus, indem wir uns dieses Kreuzesgeschehen beschreibt, ein bisschen zu sortieren. Wir haben halt einen deutschen Kopf und da muss man das sortieren. Und dann gucken wir in die unterschiedlichsten Kommentare hinein und merken, das geht gar nicht, man kann das nicht sortieren. Das ist ein großes Problem, wenn man was nicht sortieren kann. Es ist nämlich so, dass tatsächlich Matthäus einfach nur, in Anführungszeichen, so erzählt. Er geht einfach so der Sache entlang. Und alle Systematisierungsversuche, die greifen nicht so richtig, weil er beschreibt wie so eine Kette nacheinander. Oder wie ein Ausleger es gesagt hat, und das gefiel mir am allerbesten, er beschreibt einen Kranz von Erzählungen, die quasi eigener Prägung um dieses Kreuz sich darstellt. Stellen Sie sich so einen großen Kranz vor, der um dieses Kreuz sich darstellt. Und dann ist doch die Frage, wo stelle ich mich hin? Also ich trete jetzt auch mit dazu. Ich sehe diesen Kranz von Erzählungen und ich gucke mir das so an, wer da so um dieses Kreuz herumsteht, was mir Matthäus beschreibt, wer da alles um das Kreuz von meinem Jesus herumsteht. Und jetzt suche ich mir meinen Platz, das tun sie ja auch in Koppen. Sie suchen sich ihren Platz, wo gehöre ich hin, wo wäre vielleicht angenehm, wo fühle ich mich wohl, wo ist es passend, wie sieht das Ganze aus? Und wo wollen sie entstehen am Kreuz? Wo wollen sie entstehen? Wir können es ja mal die Leute so angucken. Das sind zuerst die Beziehungslosen, die Gleichgültigen. Eine Gruppe, die da ist, die kann man als die Beziehungslosen und die Gleichgültigen bezeichnen. Das ist die Gruppe derer, die diese Hinrichtung durchführen. Das sind zum Beispiel diese Soldaten, das ist dieses Exekutionskommando. Die sind da relativ entspannt und machen da ihren Job und bringen eben die drei Leute um. Das haben sie nicht zum ersten Mal gemacht und auch nicht zum ersten Mal mit Erfolg hingekriegt, Leute umzubringen. Das kriegen die hin. Die führen diese Hinrichtung durch. Die haben da keine Berührung. Die sind nicht emotional bewegt. Die brauchen kein Taschentuch an dem Tag. Ja, das heißt, machen die einfach, wie sie ihren Job eben machen. Das kommt gar nicht bei denen an. Das lässt sie gleichgültig. Das ist ohne Beziehung. Da ist nichts da. Das ist lose. Da ist es einfach, was eben zu tun ist. Und dann machen sie eben das. Und Matthäus beschreibt das ja auch, wie sie das hingekriegt haben und wie sie dann eben noch versuchen, dieses betäubende Getränk dazu geben. Das lehnt er ab, weil er bei klarem Bewusstsein da durchmarschieren will, durch das, was da läuft. Und dann nagen sie ihn drauf und richten ihn auf. Und vorher kommt noch dieses Schild da dran. Johannes hat uns das noch ein wenig historischer, genauer gesagt, hat in drei Sprachen, damit es für alle verständlich war, steht es dann da in Hebräisch und in Griechisch und in Lateinisch. In unserem Kulturkreis ist Hebräisch ja weg und Griechisch ist weg, Lateinisch auch schon fast weg. Aber immerhin haben wir es in unserer Kunstgeschichte noch und haben deswegen diese berühmten vier Buchstaben überall auf den Kunstwerken hängen. Das I und das N, das R und das I steht dann eben für Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus aus Nazareth, der König der Juden, das ist es. Hier aufrichten, fertig, Feierabend, Job getan. Eine innerweltliche Gruppe ist da, die ist nicht berührt. Aber Entschuldigung, da kann ich nicht bleiben. Da kann ich nicht bleiben. Also wenn ich schon auf die zugehe, merke ich das, da kann ich nicht bleiben, weil die sind ja vollkommen gleichgültig dem gegenüber, was da passiert ist. Die sind ja komplett beziehungslos. Da bin ich falsch, Entschuldigung, da kann ich nicht bleiben. Das ist mein Ort. Denn das lässt mich nicht gleichgültig, was da an diesem Kreuz passiert ist. Das ist nicht etwas, was so nebenbei, en passant, mal so eben geschehen ist und dann passieren halt noch weitere Exekutionen und fertig und Feierabend aus. Das geht nicht, denn dieses Kreuz und der da an diesem Kreuz hängt, der hat mich gepackt. Das hat mich erreicht. Ich bin in einer ganz anderen Weise mit drin. Ich habe eine Beziehung zu dem. Das ist etwas, was mich nicht gleichgültig lässt. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich mache denen gar keinen Vorwurf. Ich kann denen gar keinen Vorwurf machen. Die haben ja von nichts eine Ahnung. Die wissen ja gar nicht, was da passiert ist. Die ziehen ja nur ihren Job durch. Wie sollte ich dieser großen heidnischen Crew, die hier die Befehle ausführt, irgendwie einen Vorwurf machen wollen, wo Jesus nicht in das Leben eines Menschen hineingetreten ist? Da bleibt es halt zappenduster. Und da bleibt es beziehungslos und da bleibt es auch gleichgültig. Und während wir hier zusammenkommen an diesem Tag, ist die absolute Majorität auch allein unserer Gesellschaft vollkommen unberührt von dem, was wir an diesem Tag feiern und gedenken. Das muss man sich einmal bewusst machen, ganz eindeutig. Und noch einmal, dafür ist noch nicht einmal ein Vorwurf zu machen, wenn der lebendige Gott nicht durch das Erbarmen seines Geistes und sein Leben hineingegriffen hat, dann bleibt es so. Der Gott dieser Welt hat in den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums, kann nachher Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 4 dazu erklärend weitergeben. Es bleibt duster. Aber ich kann da doch nicht bleiben. Und deswegen, da wo Jesus, der Gekreuzigte, einen letztendlich gleichgültig lässt, da ist nicht mein Ort. Entschuldigung, da ist nicht mein Ort. Und an diese Position, da kann ich mich nicht stellen. Wo das Kreuz innerweltlich, rein innerweltlich verstanden wird, wo es auch innerweltlich entleert wird, wo es innerweltlich aufgelöst wird, wo es auch innerweltlich religiös-christlich aufgelöst wird, da kann ich nicht bleiben. Ich sag's mal, damit Sie das verstehen, selbst wenn da Kirchenglocken läuten und da Choräle gesungen werden, kann es sein, dass ich da nicht bleiben kann. Weil hier vielleicht Jesus, der Gekreuzigte, nicht mehr die Mitte ausmacht. Weil das, was da passiert ist in Vergangenheit, Jesaja 53, in Gegenwart, Markus Kapitel 10, in Zukunft, 2. Korinther 5, in Deutung dessen, was geschieht, nicht mehr in der Mitte ist, dann kann ich da nicht bleiben. Das kann ich einfach nicht. Warum kann ich das nicht? Es hat mich gepackt. Also dann muss ich weiterziehen. Kommen Sie, wir ziehen weiter. Da bleiben wir nicht. Also bei den Gleichgültigen, bei den Beziehungslosen, nein, es hat mich gepackt, es hat mich gepackt. Ich habe da nicht den richtigen Ort. Ich gehe weiter und entdecke die Gruppe der Lästernden. Die Gruppe der Lästernden, die Gruppe derer, die da so abweisend agiert haben und in einer ganz eigenartigen Weise richtig viel Raum bei Matthäus bekommen. Das sind zu einen die rechts und links da noch hingerichtet werden. Das sind zum anderen eben die Gruppe derer, die aus der religiösen Szene da aufgetreten sind, die quasi beobachten das Ergebnis ihrer Tat, des Todesurteils aus dem Synhedrium. Und das sind die sogenannten Vorübergehenden, die mal eben das Schauspiel mit durchlaufen lassen, was da passiert ist. Das sind die lästern, in einer übelsten Weise lästern. Aber das, was sie da lästern, das irritiert mich total. Denn das, was sie ihnen da vorwerfen, das ist unglaublich. Sie schmeißen ja mit ihren Schmähworte gegen diesen Jesus da. Sie sagen ihm, er soll herabsteigen, zweimal fordern sie ihn dazu auf. Sie sagen ihm, er ist doch der Gottessohn, zweimal taucht das auf. Und am allermeisten kommt ein Verb vor, nämlich er soll doch helfen. Und dieses Wort helfen, das ist natürlich bei uns so ein Allerweltsbegriff. Hilf mir mal, ja? Und dann muss ich irgendwas machen, was weiß ich was, Kasten Wasser irgendwo hinschleifen. Das ist ja dann biblisch nicht gemeint, wenn geholfen wird. So das Helfen, was hier steht, das ist ein biblischer Fachausdruck. Wenn jemand hilft und wenn eine Hilfe geschieht, dann ist das eine letzte endzeitliche Hilfe, die geschieht am Tag des Herrn. Da wird mir dann geholfen. Deswegen übersetzen wir zu Recht manches Mal dieses Wort nicht mit helfen, sondern mit retten. In dem Sinn ist Jesus nicht mein Helfer, sondern er ist mein Soter, er ist mein Retter. Und wenn hier Jesus helfen, das heißt retten soll, dann geht es eben um mehr als nur, hey, mein Schnupfen ist da, hilf mir mal. Ich habe ein Problem zu Hause, hilf mir mal. Es geht um viel Elementares, um viel Grundsätzlicheres, was hier auftaucht. Nämlich tatsächlich, ich brauche eine letzte entscheidende Hilfe. Und zuerst denke ich, ja gut, letztendlich sind die Lästernden ja richtig in dem, was sie da sagen. Nur die Lästernden, die da stehen und diese Ablehnenden, die fordern ja dazu auf, dass er das jetzt bitte schön tun soll. Jetzt gerade, jetzt an diesem Karfreitag. Jetzt soll er es machen und siehst, er macht's nicht. Und wenn er das jetzt nicht so macht, wie sie das gedacht haben, dann steigen sie aus. Es sind die, die ihn ablehnen, sind die ihn lästern. Und sie und ich, wir stehen daneben und sagen, halt mal, stopp, ihr habt da was komplett falsch verstanden. Ihr habt da was komplett falsch verstanden. Und sie verstehen mich richtig, wenn ich sage, hoffentlich hört er jetzt in diesem Augenblick nicht auf die und ihre Bitten. Dass er, der Gottessohn, herabsteigen soll. Dass er, der Gottessohn, jetzt helfen soll. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte, sie verstehen mich richtig, wenn ich sage, bleib, wo du bist, Jesus. Bleib genau da, wo du bist. Bleib, wo du bist. Denn nur so wird mir geholfen. Nur so. Nur so wird mir geholfen. Und das haben sie ja sogar gesagt. Haben sie mal gelesen, was sie sagen? Was in dem ganzen perfiden Lästern. Gleichzeitig war eine unglaublich schöne Urkunde Jesus ausstellen, wenn sie ihm sagen, anderen hat er geholfen. Anderen hat er geholfen. Was für ein Satz. Und dann stehen die ganzen anderen auf. Sie können meinetwegen jetzt das ganze Evangelium durchgehen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die ganzen anderen. Das sind ganz schön viele andere, die da auftauchen, wo wir auch selbst im Evangelium nur eine Auswahl haben von denen er da allen geholfen hat. Das sind ja Tausende, denen er da geholfen hat, in ganz unterschiedlicher Weise in den letzten 3 Jahren seiner Wirksamkeit. Anderen hat er geholfen. Und wir sagen, ja, natürlich, anderen hat er geholfen. Und zu den anderen, denen er geholfen hat, ihr lieben Lästernden und denen, die ihn ablehnen, mir hat er auch geholfen. Mir hat er auch geholfen. Und mir hat er geholfen, ganz entscheidend geholfen, indem er mich gerettet hat. Er hat mich gerettet. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, hängt an diesem Kreuz. Aus einem ganz einzigartigen, wesentlichen Grund, um mir zu helfen, um mich zu retten. Und deswegen gehöre ich zu denen, die mit einstimmen den Lobpreis dessen, ja, er hat mir geholfen. Glaub mir, er hat mir tatsächlich geholfen. Deswegen bin ich ihm unendlich dankbar, dass er an diesem Ort ist, wo er ist. Aber solange ihr das nicht verstehen könnt, solange ihr das nicht begreifen könnt, muss ich natürlich sagen, kann ich da nicht bleiben. Das haut nicht hin. Das ist nicht mein Ort. Es hat mich nicht nur gepackt, sondern er hat mir natürlich auch geholfen. Und deswegen, ich bleibe nicht bei den Lästernden und bei den ihn Ablehnenden. Das ist kein guter Ort an diesem Kreis. Also ziehe ich weiter und entdecke eine dritte Gruppe, die sich um das Kreuz versammelt hat. Das ist eine ganz eigenartige Gruppe. Das ist die Gruppe derer, die ihn verachten, ja, die ihn sogar quälen. Das ist eine ganz eigenartige Szene, die uns da berichtet wird. Diese Szene, kurz bevor Jesus gestorben ist, kommt es ja nochmal mit diesem Elia-Ruf, diesem bewusst missverstehen wollen dessen, was da sprachlich aus dem Psalm 22 von Jesus zitiert wird. Und dann wird da eine Art Elia-Gebet stilisiert. Und dann soll da noch einer kommen und einen Schwamm nehmen. Er denkt zuerst, das wäre ein Akt des Erbarmens. Dann wird aber wieder zurückgepfiffen. Es soll ganz bewusst durch dieses Getränk, in Anführungszeichen, eine Lebensverlängerung, eine Lebensverlängerung an diesem ekelhaften Schauspiel hingekriegt werden. Ist das fies! Dass das anfänglich so nette Motiv der Tat der Barmherzigkeit wird pervertiert in etwas Abstoßendes, etwas ganz Gemeines. Es wird wirklich Ekelhaftes, was da abläuft an diesem Kreuz. Ich halte das gar nicht ganz lange aus, da zu stehen, weil ich denke, was ist denn da ab? Was geht denn da los? Was findet denn da statt? Was machen die denn da? Die können doch nicht jetzt sowieso den schon zum Tod verurteilen, auch noch eine Lust haben, den zu quälen. Und dann steht für uns dieses tiefe Erschrecken über uns selbst. Dann nicht über alle über böse Menschen der letzten 2000 Jahre, sondern das tiefe Erschrecken über uns selbst, dass da in uns was drin ist, was wir, wenn wir halbwegs noch ein bisschen Anstand haben, was wir tief fürchten, dass uns etwas ganz letztlich Diabolisches, Gemeines ruht in uns drin. Mann, ist der Mensch runtergekommen. Mann, ist der Mensch runtergekommen. Und hier in dieser Gruppe der Verachtenden, der Quälenden, entdecken wir etwas Abstoßendes. Wir entdecken, was die Sünde aus uns gemacht hat. Was die Gottlosigkeit aus uns gemacht hat. Wohin der Mensch an sich entwickelt hat. Wir sind verkauft. Wir sind versklavt. Wir sind nicht mehr Herr dessen, was eigentlich zu tun wäre. Wir sind nicht mehr autark in uns selber. Wir machen alles Mögliche, weil wir uns herausgelöst haben aus der Beziehung zum lebendigen Gott und hineinmanövriert haben in die vermeintliche Freiheit letztendlich diabolischer Kräfte. Und jetzt torkeln wir in unserer Heimatlosigkeit. Wir torkeln in unserer Haltlosigkeit. In unserer Hilflosigkeit, in unserer Herrenlosigkeit, unserer Hoffnungslosigkeit durchs Leben und tun ganz, ganz, ganz schreckliche Dinge. Manchmal mit weißer Weste, manchmal ohne weiße Weste. aber unser Tun ist böse, böse. Und er, Jesus, er kriegt das alles ab. Mann, er kriegt das alles ab. Und dann sehen wir an ihm diese Realitäten. Wir wollten sie ja gar nicht so arg sehen, aber wir sehen an ihm diese Realitäten, wozu diese Sünde, wozu diese Gottlosigkeit, wozu das geführt hat. Das sehen wir uns an Jesus, ihn, den Schuldlosen, ihn, diesen, der nichts Böses getan hat, ihn, diesen Gerechten, und sehen ihn rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er muss, weil er meine Schuld trägt, diese furchtbare Gottesferne ertragen. Er muss diese Dunkelheit wahrnehmen und er tritt in diesen Raum des Todes hinein. Er erlebt das alles. Und dann kann ich sagen, ich kann da nicht stehen bleiben. Ich kann da nicht stehen bleiben. Ich will da nicht stehen bleiben. Das will ich nicht. Ich will da deswegen nicht stehen bleiben, weil ich mit ganz vielen in diesem Raum, mit ganz vielen, die uns zuhören, erlebt habe, dass er mich befreit hat. Er hat mich befreit aus dem Machtbereich des Todes. Er hat mich befreit aus dem Machtbereich der Sünde. Er hat mich befreit aus der Gottlosigkeit. Ich werde nicht mehr da stehen, wo man ihn verachtet und wo man ihn quält und wo man dem alten adamitischen Geist Raum gibt. Ich gehöre da einfach nicht hin. Ich gehöre da nicht hin. Ich habe eine andere Erfahrung mit diesem Gekreuzigten gemacht. Verstehen Sie? Er hat mich gepackt. Er hat mir geholfen. Er hat mich befreit. Ich muss woanders hin. Finde ich vielleicht noch einen anderen Ort an diesem Kreuz, wo ich mich vielleicht positionieren könnte, wo es nicht um die Verachtenden und um die Quälenden und um die Gleichgültigen und um sonstige Gruppen geht, der ich doch von ihm gepackt und der mir von ihm geholfen wurde und der mich befreit hat. Ich muss mich woanders hinstellen. Und Sie wissen, ja, oh Mann, das sind ja noch ganz andere. Und das sind ja noch ganz andere. Und da merke ich, oh, da sollte ich hin. Da gehöre ich hin. Ich gehöre dahin. Wissen Sie, wo ich hingehöre? Ich gehöre zum Beispiel zu diesem einen, der nicht gleichgültig war von dieser Soldateska. Ich gehöre zu diesem Hauptmann. Da gehöre ich zum Beispiel hin. Ich gehöre zum Beispiel hin zu diesem Club der Frauen, die da so distanziert am Kreuz, aber immer noch am Kreuz ihren Platz eingenommen haben. Und ich gucke sogar, ich gehöre dahin zu diesem Simon von Kyrene. Da gehöre ich hin. Ja, ich weiß und Sie wissen es auch. Wir haben einen Riesenvorteil heute Morgen, einen Riesenvorteil. Wir stehen quasi auf österlichem Horizont und gucken zurück und die Armen schluffen die Stadt noch mitten am Karfreitag. Und deswegen natürlich, wir wissen es, natürlich hat ein Hauptmann von Kapernaum einen riesen Zeitfehler gemacht, weil er gesagt hat, dieser war Gottes Sohn. Natürlich ist das nicht, das ist ein Fehler, das hat er schnell korrigiert nach Ostern, keine Sorge. Natürlich wissen wir, dass diese Frauen, die da standen, natürlich, dass sie in dem Moment nicht glücklich aussahen an diesem Karfreitag. Wie sollten sie auch? Ihre Lebensmit, ihre Hoffnung ist da am Kreuz hängen, selbstverständlich. Und natürlich wissen wir, dass ein Simon von Kyrene stocksauer war, dass sein schöner Freitag so ganz anders verlaufen ist, als er dachte. Aber das alles klärt sich ja nach österlich. Und jetzt stellen wir uns dahin, weil wir sagen, wir, die wir gepackt sind von Jesus, wir, denen er geholfen hat, wir, die er in dieser Weise befreit hat, da gehören wir hin. Ja, da gehören wir hin. Wir stellen uns mit zum Hauptmann, wir stellen uns mit zu ihm, der dort bei diesem Exekutionskommando steht und diesen Jesus sterben sieht und ihm das schönste Bekenntnis sagt, dieser ist Gottes Sohn. Aber natürlich, und dann stehen wir heute da und sprechen miteinander mit allen Jesusleuten rund um diesen Globus, das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater der Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und dann wissen wir, ja genau, das ist der Ort, da, oh ja, da gehöre ich hin, da gehöre ich hin. Das ist mein Bekenntnis. Mein Bekenntnis, das heißt, das wird artikuliert, das wird gesagt, das kann man hören, das kriegt man mit. Das ist kein Geheimbund, das ist öffentlich, mit allen Konsequenzen, die es haben sollte. Dieser Jesus, das ist mein Jesus. Dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Dieser Jesus, der hat mich gepackt. Der hat mich gerettet. Der hat mir geholfen. Der hat mich befreit. Ihn bekenne ich. Da stehe ich. Oh, ist ein guter Platz. Ich finde auch den Platz bei diesen Frauen absolut toll. Was für ein wunderschöner Platz bei diesen Frauen. Haben Sie noch im Kopf, was zu diesen Frauen gesagt worden ist? Es waren viele Frauen da, Klammer auf, und keine Männer. Ja, es waren viele Frauen da. Und dann heißt es, die von Ferne zusahen, aber immerhin die da waren. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Ach, da gehöre ich doch hin. Das ist absolut mein Ort. Wenn ich noch irgendwie ein Plätzchen kriegen kann auf der Liste der Frauen von Galiläa, schreibe ich mich mit rein, ohne in den Genderwahn zu verfallen. Ich hänge mich da unten mit dran. Ich hänge mich da mit dran und schreibe mich fröhlich mit drauf auf die Galiläa-Liste dieser Frauen. Denn von dieser Galiläa-Liste dieser Frauen heißt es, sie sind Jesus nachgefolgt. Das ist es doch. Ja, da gehöre ich doch hin. Wo will ich denn an diesem Karfreitag denn sonst sein, als genau bei diesen Frauen? Und von diesen Frauen heißt es nicht nur, dass sie nachgefolgt sind, es heißt von diesen Frauen auch, dass sie dienten. Hier steht der große, wunderschöne, starke christliche Begriff der Diakonie mit all seinen Facetten, all dem, was dazugehört. Und diese Diakonie ist Ausdruck der Liebe, die wir zum Christus haben, weil wir im Christus positioniert sind. Sonst verliert sich christliche Diakonie absolut in allem gemeinhumanitären Kram. Da ist die Mitte, da ist die Mitte. Und natürlich gehöre ich dahin. Und natürlich gehöre ich auch deswegen dahin, weil diese Frauen bei diesem Kreuz stehen. Ich will an diesem Ort stehen, ich will da nicht weg. Und deswegen gehöre ich an diesen Ort. Ich gehöre in diesen Kreis des Simon, des Hauptmanns, der gesagt hat, dieser ist der Sohn Gottes. Und ich gehöre in den Kreis dieser Frauen, die nachgefolgt sind, die gedient haben und die jetzt standhalten an dem Ort, an dem sie hingehören, nämlich bei Jesus. Und? Ja, und natürlich auch unser Simon aus der Kyrenaika darf nochmal auftreten. Denn wir wissen ja miteinander, dass dieser arme Mann, das hatte er wirklich nicht geplant an diesem Karfreitag, plötzlich sein gesamtes Leben umgekrempelt wird. Alles wird auf den Kopf gestellt. Das wollte der doch überhaupt nicht. Der wollte rein nach Jerusalem, alle wollten raus, der arme Mann. Und jetzt steht er mittendrin und erlebt etwas, was sein ganzes Leben und das Leben seiner Familie auf den Kopf gestellt hat. Und dann kommt dieser Mann zum Glauben an Jesus Christus. Und mit zum Glauben kommt auch seine Frau. Und mit zum Glauben kommen seine beiden Jungs, deren Namen wir ja freundlicherweise aus dem Markus-Evangelium kennen, nämlich Rufus und Alexander. Und diese ganze Truppe, wodurch auch immer, sitzt in den 50er Jahren in den Kirchenbänken in Rom und ist dort für Jesus an dem Ort, an dem wir hingehören, nämlich in seiner Gemeinde. Der Simon steht für seine Gemeinde. Das ist mein Platz. Ach, ich bin so froh, ich habe an diesem Kreuz meinen Platz gefunden. Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Da gehöre ich hin. Ich gehöre mit ihnen nicht zu den Gleichgültigen, denn er hat mich gepackt. Ich gehöre nicht zu den Ablehnenden, denn er ist ja der, der mir geholfen hat. Ich gehöre nicht zu den Verachtenden, denn er hat mich befreit. Ich gehöre an einen ganz, ganz anderen Ort. Ich gehöre an den Ort, wo das Bekenntnis gesprochen wird, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Ich gehöre auf den Weg, wo es zu Jesus Nachfolge und zum Dienst, um zum Stehenbleiben bei Jesus, dem Gekreuzigten, kommt. Und ich gehöre an den Ort, wo sein Name erschallt, und das ist seine Gemeinde. Da stehe ich jetzt am Kreuz. Und sie stehen mit mir da. Sonst wären sie heute Morgen gar nicht hier. Oder haben sie sich verlaufen? Und haben jetzt erst gemerkt, um was das geht. Das wäre gar nicht schlimm. Das wäre nicht schlimm. Es wäre nicht schlimm, wenn Sie am Karfreitag sagen würden, ich muss meinen Standort ändern. Ich muss meinen Standort ändern. Ich stand gegenüber diesem Jesus, von dem die Christen da sprechen. Ich stand gegenüber falsch. Ich gehörte zu den Gleichgültigen, ich gehörte zu den Ablehnenden, ich gehörte zu diesen Verachtenden, ich stand falsch. In Gottes Namen, dann wechseln Sie doch Ihren Standort. Dann wechseln Sie doch Ihren Standort. Das dürfen Sie. Haben Sie doch im Ohr, 2. Korinther 5, so bitten wir nun an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott, wechselt den Standort. Wechselt den Standort. Gestern Abend hat einer den Standort gewechselt. Bei unserer Abendmahlsfeier. Ich gehöre jetzt auch zu euch, hat er mir gesagt. Gut, herzlich willkommen. Herzlich willkommen unterm Kreuz. Herzlich willkommen bei denen, die sagen, Jesus, der Sohn Gottes, das ist mein Bekenntnis, wie das Bekenntnis des Hauptmanns. Herzlich willkommen bei denen, die ihm nachgefolgt sind, die ihm dienten und die standgehalten haben bei Jesus, dem Gekreuzigten. Herzlich willkommen in seiner Gemeinde mit Simon, seiner Frau und den Jungs in der Kirchenbank in Rom. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei denen, die am Good Friday dastehen und sagen, ich bete dich an, Jesus, ich bete dich an. Ich danke dir für diese wunderschöne Liebe. Ich danke dir für das Glück, das du mir in meinem Leben gegeben hast. Ich danke dir für den Himmel. Ich danke dir für die Ewigkeit. Ich danke, dass du mich gepackt hast, dass du mir geholfen, mich gerettet hast, dass du mich befreit hast. Hier bin ich, hier bin ich. Und sagst mit ganz, ganz vielen und gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld. Das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewiger Huld. Ja, nun gehören unsere Herzen ganz diesem Mann von Golgatha. Und da stehen wir richtig. Wir beten. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost, dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. Ich danke dir von Herzen, o Jesus, liebster Freund, für deine Todesschmerzen, da du so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu. Und wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.